Melancholie von Ente Cross. Schöner Titel, denkt sich die Mutter eines fast Vierjährigen, als sie ohne ihr Kind, ohne dessen Vater überhaupt Mutterseelen allein in einem Airbnb auf dem Bett liegt, nur sie und diese crossgebratene Ente, die sie traurig aus der Pappschale anschaut. Eigentlich ist der Kindsvater, Ex-Freund, hierhin ausgezogen fürs Erste.
Von nebenan kommt Runaway Train durch die Wand und die rot gestrichenen Wände sagen mir, schreibt Judith Posnan in ihrem neuen Roman Aufrappeln, wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, dann muss ich darauf gefasst sein, dass es mir vielleicht nicht gefällt, was ich mir selbst zu sagen habe. Irgendwann, geht es weiter, werde ich mich da wieder raustrauen, mich betrinken und mit Männern ausgehen. Jawohl, das Leben ist nicht zu Ende. Es ändert nur seine Richtung. Nur seine Richtung.
Ich sag's am besten gleich, mich hat das Buch beschäftigt, weil es auch in meinem Leben einmal einen Vierjährigen gegeben hat, der sich in einem Leben mit getrennt lebenden Eltern im Pendelmodell zurechtfinden musste und seine Eltern sich mit ihm. Aber es hat mich auch beschäftigt, weil Judith Posnan zwar davon schreibt, wo es weh tut, aber gleichzeitig kriege ich ein Lächeln oder wie man das in so einem Fall auch immer nennt, nicht aus dem Gesicht, wenn sich die Erzählerin mit der Melancholie von Ente Cross beschäftigt oder nur seine Richtung wiederholt, so tapfer zur Bekräftigung, aber auch irgendwie so wie ein Echo im Nichts.
Wir müssen also über Aufrappeln von Judith Posnan reden und deshalb haben wir Maria Wiesner und Friedhof Küchemann die Autoren zu uns in den Bücherpodcast eingeladen.
Auch unsere Mai-Folge wäre natürlich unvollständig ohne ein neues Literaturrätsel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie hören das nachher, versprochen. Wir verraten die Lösung aus dem April und den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin.
Aber erst einmal, liebe Judith Posnan, herzlich willkommen im Bücherpodcast der FAZ. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Schönen guten Tag, schön, dass ich eingeladen bin.
Beim Lesen sind wir immer wieder darüber gestolpert, dass die Erzählerin, die Hauptfigur des Romans, auch Judith Posnan heißt. Hm. Wie reden wir denn am besten über diese Figur? Und wo hört die echte Judith Posnan auf und wo fängt die Fiktion an?
Ja, das frage ich mich auch sehr oft, wie ich darüber eigentlich sprechen soll, weil die Besonderheit ist, dass ich mich da ganz klar mit Namen benenne, aber viele Figuren, die angelehnt sind, auch an echten Personen beispielsweise, entweder gar keinen Namen haben oder eben einen von mir gewählten. Und ja, ich würde mal sagen, dass das schon sehr ich bin, aber was kann man da über sich selbst behaupten, eine Wahrheit über sich abzubilden? Das ist eine gute Mischung aus, ja, so würde ich mich sehen und beschreiben an vielen Stellen und oft aber eben auch einfach nicht. Und das fand ich ja auch spannend, eben mit diesem echten Namen so einmal durch dieses Buch zu gehen.
Ist das nicht auch ein bisschen unheimlich?
Sehr. Ja, zumal ich auch oft später, wenn ich eine Situation aufgeschrieben habe, die mir tatsächlich auch so passiert ist, ich aber automatisch auch Dinge reinschreibe, von denen ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass ich diesen Weg gegangen wäre oder diesen Gedanken gefasst hätte oder das genaue Gegenteil. Das ist auch manchmal der Fall und so lernt man sich auf eine sehr bizarre Art und Weise sehr gut selbst kennen.
Das glaube ich. Das Buch fängt mit Ratten an, im Badezimmer, auch im Gästeklo und es dauert lange, bis der Hausmeister und die Handwerker das im Griff haben. Es geht weiter mit einem Jobangebot der Erzählerin Judith Posnan, mit der Aussicht auf einen festen Job, dem Vorschlag, in eine andere Wohnung zu ziehen und drei Sätzen, die ihr Freund sagt, Bruno, abends auf der Couch, als der Kleine schon schläft. Der erste ist: Ich kann nicht mit dir in eine neue Wohnung ziehen. Der zweite, das sind ein paar. Seit 3 Jahren ist die Kammer dein Kleiderschrank. Wir haben keinen größeren Schrank gekauft. Wir haben einfach keinen Schrank für uns beide gekauft. Und der dritte: Judith, du hast einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient. Du hast sogar mehr als einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient. Viel mehr als das. Die Erzählerin Judith fragt sich dann im Buch, ob Bruno sich das vorher zurechtgelegt hat. Und wir fragen uns, was sich die Autorin Judith Posnan beim Schreiben daran zurechtgelegt hat. Das ist nämlich so stark in seiner Funktion, so traurig und so absurd lustig ist es ja irgendwie auch.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich kann das gar nicht so genau erklären, ob ich mir dabei jetzt wahnsinnig viel gedacht hätte. Aber ich wollte schon ein Bild in wenigen Worten sozusagen schaffen, das klar macht, wo die standen, wo die jetzt stehen und wo es mit denen hingehen soll. Und da habe ich einfach ein sehr praktisches Beispiel gewählt, an dem man, so hoffe ich jedenfalls, gut erkennen kann, in was für einer Situation die sich jetzt gerade befinden. mit ihrer Beziehung.
Es ist ja so ein bisschen ein Versteckspielen, dieses autofiktionale Schreiben. Also so eine Technik, autobiografische Elemente eben mit so fiktionaler Handlung, wie Sie das gerade schon beschrieben haben, irgendwie zu verweben. Hat das so einen besonderen Reiz beim Schreiben? Also dass man Situationen eben komplett in eine andere Richtung, als sie passiert sind, sich ausmalen kann plötzlich?
Ja, ich muss da wirklich eine ganz einfache Antwort geben. Ich kann es nicht anders. Es gelingt mir nicht, etwas komplett zu erfinden. Ich muss rausgehen und etwas erleben und dann nach Hause rennen und es aufschreiben. Genauso aber fühle ich mich so, ja, wie in Fesseln, wenn ich mich nur daran halten würde, was jetzt genau passiert ist, wie das Wetter zu dem Zeitpunkt war, wer was genau wie gesagt hat, wie er dabei ausgesehen hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hatte einen Gesprächsan- oder einen Erzählanlass, der authentisch sein sollte, und habe dann einfach irgendwann rausgefunden, dass ich am authentischsten eigentlich schreiben kann, wenn ich hier und da ein bisschen flunkere.
Ich stelle mir das ja so vor, wie, also ich kenne über sich selbst schreiben nur vom Tagebuch. Und ich stelle mir vor, dass es ein bisschen so ist, als würde man noch aus einer anderen Perspektive auf das schauen, oder man würde so versuchsweise ein bisschen umarrangieren im Raum oder so. Vielleicht so ein bisschen wie 3D-Fotos, bei denen man ja auch verschiedene Aufnahmen braucht oder verschiedene Varianten braucht, die dann so miteinander verrechnet werden oder abgeglichen werden, und das Bild, das daraus dann entsteht und das, was man darüber dann, dadurch dann über die Wirklichkeit weiß oder verstehen kann, das ist dann doch konturierter oder so.
Also der Stil des Tagebuchs, wenn man das jetzt mal so nennen möchte, der liegt mir insofern einfach nahe, und das kommt im Buch ja auch vor, weil ich einfach wahnsinnig früh Tagebuch geschrieben habe in meiner Jugendzeit. Und alle Versuche, ein Schreiben zu konstruieren, wie es sich für eine Schriftstellerin oder die Sprache einer Schriftstellerin sich anhört, das ist mir einfach nicht gelungen, jahrelang nicht. Ich wurde immer wieder von Verlagen abgelehnt, die das, was ich damals natürlich als sehr schmerzlich empfand, aber da war schon was wahrscheinlich Richtiges dahinter, dass dieses Konstruieren mir einfach nicht liegt. Und das Tagebuch, und das beinhaltet ja auch immer etwas, sich so von der Seele schreiben, eben nicht so viel darüber nachzudenken, was jetzt ein schöner Satz ist oder ein wahnsinnig intelligenter Vergleich wäre, sondern wirklich aus dem Herzen raus. So, und das ist dann immer die Hoffnung, die ich habe, wenn ich das dann auch nicht mehr viel anrühre, dass das beim Lesen rüberkommt. Also es gibt jetzt von meinen Texten nicht 7 Fassungen, machen ja manche Autoren so. Die haben eine Rohfassung und dann schreiben sie das immer wieder neu um. Und das mache ich nicht. Das hat seine Vor- und Nachteile, weil das eben sich dann, glaube ich, ganz gut und leicht wegliest. Andererseits passieren mir dann natürlich auch viele Fehler, oder es ist hier an der einen oder anderen Stelle nicht so schön und rund, aber am Ende hat das eben ein Mensch geschrieben, und das, ja, das soll immer mitgehen.
Judith, du hast einen gemeinsamen Kleiderschrank verdient, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz schöner Satz.
Ja, also ich ja, bin da auch, also ja, mir geht diese Stelle auch sehr nah, und also so vieles in meinen Büchern, das ist auch hier bei dem Autofiktionalen, wir sprachen ja jetzt von einem Reiz, das auch vieles dann nochmal so nachzuerleben und aber auch bestimmte Situationen dadurch völlig neu bewerten zu können. Also ich nehme ja zwar hauptsächlich meine Perspektive unter die Lupe, aber auch mal so auf den anderen dabei dann zu blicken, ist natürlich dann ja eine gute Erfahrung, oder das macht das dann wirklich so lohnenswert am Ende für mich.
Gleichzeitig ist es ja auch so ein bisschen ein sich selbst nochmal kennenlernen. Sie haben schon gesagt, das Tagebuch der, ja, 16-jährigen oder pubertierenden Judith kommt auf jeden Fall im Buch auch mit vor. Wahrscheinlich fiktionalisiert. Also es wird ein Gedichtsversuch ist im Roman mit drin.
Oh Gott, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das ist fiktionalisiert. Aber es ist wirklich traurigerweise original aus meinem Tagebuch. Ja, schlimm. Ich werde es niemals vorlesen.
Die Erzählerin sagt dann aber den ganz schönen Satz hinten, ich glaube sogar an dieser Stelle mit dem Tagebuch, was da wiedergefunden wird, dran: bis heute verstehe ich mich nur, wenn ich schreibe. Was so ein sehr große Reflexion ist. Ist Schreiben für Sie immer noch ein Selbsterkenntnisprozess, oder ist das ein wahrer Gehalt auf jeden Fall, ein wahrer Satz, der auch für Sie gilt?
Ja, es klingt halt auch ein bisschen kitschig, ne? Das muss ich auch wirklich sagen. Also das ist so ein komisches Gefühl, das wahrscheinlich jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin hat. Und wahrscheinlich würde auch immer jeder behaupten, dass es therapeutisch ist, was man da macht. Und ja, aber das ist es. So abgedroschen es halt klingen mag. Aber was ich gerade schon angedeutet habe, ich blicke dann auf Situationen, die mir passiert sind, plötzlich ganz anders. Und es sind ja oft dann auch einfach, wenn ich diesen Impuls habe, etwas aufzuschreiben, was mir gerade passiert ist, und ich, manchmal muss ich, habe ich auch das Auto schnell rechts rangefahren und in meinem Handy irgendwas eingehackt, so Notizen, wirklich nur Fetzen, und die dann später so zu Hause ja zusammengepuzzelt und daraus dann eben Sätze und Absätze gemacht, und das hat dann, da schwingt dann immer ein Erkenntnisgewinn mit oder deckt halt Widersprüche auf. Also ich bin ein Mensch voller Widersprüche, und mir das dann irgendwie so klar zu machen, das kann ich dann anerkennen und finde das dann, ja, finde das dann sogar gut auf eine Weise.
Mein alter Schreiblehrer hatte mir damals, ehrwürdiger Schreiblehrer, alt wird er nicht hören wollen, hatte mir damals nahegelegt, ja, nur so viel zu erleben, wie man dann nachher auch aufschreiben kann.
Ja, das ist auch schön. Ja, man kann sich, ich meine, ich werde das ja oft, die Vermutung liegt ja nahe, ja, jetzt vielleicht passieren mir ja auch nur die Dinge des Schreibens wegen, aber das verstehe ich nicht, weil mir ist halt immer egal, ob es, was mir da passiert. Also alles ist lohnenswert für mich, das aufzuschreiben, das Gute wie das Schlechte. Das ist ja, wenn man einen Urlaub bucht, dann möchte man ja auch dort Erfahrungen machen, und der Unterschied ist dann eben einfach nur, dass ich auch in diesen Urlaub gehe und Erfahrungen machen möchte, nur dass ich sie am Ende dann eben einfach aufschreibe. So, das, und wie diese Erfahrungen letztlich aussehen, das ist mir erstmal egal, wobei ich wahrscheinlich dem Beruf oder diesem Wesen, dass der schon geschuldet bin, dass ich da wahrscheinlich an Stellen hingucke, wo vielleicht ein anderer dran vorbeigehen würde. Also das kann ich schon sagen, dass ich da wahrscheinlich aufmerksam so in der Welt geworden bin, durch die ich mich bewege.
Aus meinem Leben werden keine Bücher, aber so einen ähnlichen Twist habe ich auch manchmal. Ich habe mich mal in so einem wirklich dunklen, blöden Moment gefragt, wie die Figur, die ich da jetzt gerade bin, in einem Roman reagieren würde, damit ich sie noch mögen könnte. Mhm. Und habe dann daraufhin meinen nächsten Schritt gewählt oder mich aufgerappelt oder so.
Ja, also es ist, ich finde, also gerade, also über einen selber, ich glaube, was jetzt vor allem auch schwierig ist, wenn man jetzt sagt, man schreibt ein Buch über eine Trennung, und das ist, nimmt ja diese andere Perspektive eben mit ein, das ist ein Balanceakt. Also das ist wirklich nicht einfach, sich das herauszunehmen, über jemand anderen etwas zu beschreiben, wie er auf einen wirkt, wie er gerade aussieht, was er gerade spricht. Also das ist so heikel. Da muss ich mich selber ja auch immer so einen inneren Kompass auch einfach anschmeißen. Und ich bin mit mir sehr viel strenger wahrscheinlich als mit anderen, was aber auch in der Natur der Sache liegt, dass man ja selber mit sich immer irgendwie strenger ist, oder?
Auf jeden Fall tut das dem Buch gut, dass die Figur, mit der sie am strengsten umgehen, mit der sie am wenigsten gnädig sind, auf deren Kosten sie die meisten Witze machen, dass das die Erzählerin ist.
Ja.
Mich würde kurz noch zu der Frage mit dem, man kann nur so viel erleben, wie man aufschreiben kann, oder sollte es nicht mehr. Hat das mal irgendwie rückgekoppelt? Also gab es eine Situation, wo sie dachten, oh Gott, ich muss jetzt aber rausgehen und in den Club, um irgendwie diese Szene beschreiben zu können, sonst kriege ich das nicht hin?
Achso, noch mal hingehen, um mir das noch mal zu verbildlichen, um das besser aufschreiben zu können? Oder also war ich dann...
Ja, oder überhaupt erst die Situation herbeizuführen, ja, um dann drüber schreiben zu können?
Ja, das meinte ich eben mit, also ich glaube, ich könnte auch sogar einen Text darüber schreiben, wie ich stundenlang in meinem Bett liege und an die Decke starre. Nee, also ich mache das, also das habe ich so eigentlich noch nicht erfahren oder noch nicht. Also ich nehme mir natürlich, zum Beispiel habe ich ja auch ein Newsletter, ein Kultur-Newsletter, wo ich ins Theater gehe und dann darüber eine Rezension schreibe. Und da gehe ich natürlich dann dahin, oder auch als Journalistin, wenn ich eine Reportage schreibe, dann ist da der Vorsatz, ich will das jetzt erleben und darüber dann schreiben. Das gibt es natürlich auch, aber in den Büchern wirklich weniger, weil ich da erstmal das gar nicht als literarisch wertvoll empfinde, was ich da mache. Das bewerte ich erst später so. Macht das Sinn? Wie gesagt, ich bin eine Frau des Widerspruchs. Ich vereine das.
Bis jetzt geht's.
Also ich bin, sogar ich wie gesagt, mit. Ich bestimmt stürze ich mich mittlerweile oder habe mich immer mehr in Situationen gestürzt, weil das dann eben dieses Wesen der Schriftstellerin dann irgendwie auch entspricht. Ich bin im Gefühl auch gar nicht Schriftstellerin in dem Moment erst, wenn ich vor meinem Laptop sitze und schöne Sätze schreibe, sondern ich bin das ja zu jeder Sekunde meines Tages eigentlich, wie ich etwas beobachte, wie ich reflektiere, wie ich eben diese Widersprüche erkenne. Also es ist nicht nur dieses Schreiben, also dieses wirklich Tippen in eine Tastatur. Das ist manchmal ein Missverständnis, wenn ich sage, ich bin Schriftstellerin, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass ich das meine. Und es ist ja auch gut, dass ich dafür bezahlt werde. Dann sollen sie mich auch ruhig so nennen. Aber für mich ist die Schriftstellerei nochmal viel, viel weitere Schritte davor eigentlich.
Eine Lebensform, ein Wahrnehmungsmodus.
Ja, ich hätte genauso gut, wenn ich es könnte, könnte ich auch Musik machen oder schöne Bilder malen mit demselben Wesen. Aber das kann ich nicht, weil ich eben nur das Schreiben für mich so entdeckt habe. Aber es könnte auch ein ganz anderes Medium sein oder eine ganz andere Ausdrucksform. Das ist überhaupt nicht wichtig für mich.
Es erklärt sich jetzt so ein bisschen die Frage, die sich mir noch gestellt hatte, bevor vor diesem Gespräch war, die zu ihrem ersten Roman, der heißt Prima Aussicht und da gibt es auch schon eine Judith. Und das heißt also, das ist die gleiche Erzählerin sozusagen, die wir hier wieder erleben. Sozusagen könnte man Aufrappeln als Fortsetzung sehen ihres ersten Romans?
Ja, das war die größte Herausforderung. Also da hatte ich wirklich am allermeisten Angst, wie ich jetzt ein zweites Buch schreibe, das eine Fortsetzung vom ersten ist, aber irgendwie auch für sich alleine stehen kann. Also dass man Prima Aussicht nicht gelesen haben muss. Das hat mich so viel Verzweiflung gekostet, weil beim ersten schrieb ich dann da eben einfach so, das war 6 Jahre eine Buchvertragsabsage nach der anderen und dann hatte ich irgendwie wirklich gar nichts mehr zu verlieren. Hab da auch wirklich Sachen reingepackt, von denen ich dachte, wenn das jetzt meine einzige Chance ist, mein einziges Buch, dann muss ich das unterbringen. Und jetzt habe ich mich beim Aufrappeln an manchen Stellen sogar geärgert. Also, aber es war halt nur diese eine Chance, die ich hatte. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass das für mich weitergehen kann. Und dann ja, stand ich vor diesem Problem, wie viel kann ich jetzt über dieses Paar erzählen, dass man ein Gefühl für die bekommt, aber dass man eben nicht schon alles weiß. Also in Prima Aussicht kommt beispielsweise das erste Date von den beiden vor. Und der Anfang des Dates und in Aufrappeln, wie das erste Date zu Ende gegangen ist. Also so habe ich mir kleine Wege gebaut, in denen ich halt hoffe, dass es reicht. Also dass man Aufrappeln alleine lesen kann, aber dass man, wenn man Prima Aussicht gelesen hat, dann auch gleich so vielleicht so warme Gefühle bekommt, wenn man weiß, ah ja, da steht jetzt im Laternenlicht ein Wohnwagen. Na klar. Die hat ja ein ganzes Buch über ihren Wohnwagen geschrieben. So, das sind so kleine Hinweise, so Codes, die ich dann da gebe. Und manchmal so, die ich alleine kenne, was auch ein bisschen irre ist. Aber ich verstehe ja auch vieles von dem, was da mein Hirn leistet, überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht erklären, wie das sein kann, dass ich da vor diesem Laptop dann sitze mit diesen Erinnerungen und das, was ich im Kopf habe, da irgendwie rauskommt. Und das, was das für ein Prozess ist, wieso das Exposé, das ich beim Verlag einreiche, am Ende ein ganz anderes Buch rauskommt, weil ich da überhaupt gar keine Kraft oder das nicht beeinflussen kann. Wenn einmal so ein, ich will es jetzt nicht so detailliert, weil wir, aber wenn ich zum Beispiel auch einmal so einen Text oder so einen Absatz geschrieben habe und den dann korrigieren will, das ist wie eine Festung, ich komme da kaum noch rein. Ich muss dann 5 Seiten zurückgehen und was ändern, damit ich mit dem Satz dann irgendwie wieder zufrieden bin in diesem Absatz, der irgendwie nicht gestimmt hat. Das ist doch, was ist das für ein irrer Beruf?
Welches also, Buch wäre Aufrappeln denn nach Exposé geworden?
Da wäre es wahrscheinlich, also da war es mehr wirklich der Fokus auf die Trennung. Und da hatte ich meine Eltern, die ja auch darin vorkommen, noch nicht so angelegt, dass ja ihre DDR-Geschichte und aber auch ihre Liebesgeschichte da so dann doch eine wichtige Rolle spielen wird. Meine Großeltern haben weniger Platz in Prima Aussicht. So war die Idee, Prima Aussicht ist meine Kindheit und die DDR-Geschichte meiner Großeltern, aufrappeln soll meine Jugendzeit sein und die DDR-Geschichte meiner Eltern. Und die Eltern haben jetzt irgendwie doch mehr Platz bekommen als die Großeltern. Was aber auch eine ganz praktische Erklärung ist, weil ich meine Eltern befragen konnte und meine Großeltern eben nicht mehr. Und das habe ich unterschätzt, wie viel meine Eltern mir erzählen. Also wirklich, was die da alles aus dem Nähkästchen plaudern, so über diese Nacht des Mauerfalls und so. Ich war ganz begeistert. Ich dachte irgendwie, dass es viel weniger wird. Und beim Verlag hat dann keiner mehr gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr drin haben, Gott sei Dank.
Das hatten wir hier nicht unterschrieben.
Ja, also das, aber es ist wirklich, also ich muss mal mehr Leute fragen, die auch Exposés schreiben, bevor sie Bücher abgeben, ob sich das auch so stark verändert, weil also ich, wie gesagt, auch in erster Linie Prima Aussicht sollte so eine nette Campinggeschichte werden mit einem Pärchen, das irgendwie so einen Konflikt hat, dass sie kein zweites Kind bekommen. Und dann ist es einfach in eine völlig andere Richtung gegangen und ich kann mir das bis heute nicht erklären, wie mir das passiert ist.
Sie hatten jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass es eine sehr schwierige Zeit war, dieses erste Romanmanuskript anzubieten, 4 Jahre immer wieder absagen. Was lernt man denn aus so einem Scheitern und wie macht man da weiter? Also wie hält man da die Hoffnung aufrecht, dass es trotzdem irgendwann jemand geben wird, der Ja sagen muss?
Ja, das habe ich mich jetzt im Nachhinein so lange gefragt auch sehr gefragt, wie ich das so lange schaffen konnte. Ich glaube, das war die dumme Jugend noch in mir. Also heute würde ich das nicht mehr machen. Also ich war damals, als ich die ersten Jahre, die ich geschrieben habe, war ich ja auch überhaupt noch gar nicht Mutter, hatte diese Verantwortung nicht. Und da habe ich immer gedacht, als 20 irgendwas wird man mir das schon, die Gesellschaft mir schon noch nachsehen, wenn ich hier so viel Mist baue und Geld zum Fenster rauswerfe und all das. Aber das ist, glaube ich, wirklich, das muss dieses Alter gewesen sein. Ich würde das heute nicht mehr machen. Ich würde vielleicht für mich dann einfach weiter so, also schreiben, wie ich halt immer geschrieben habe, für die Familie und für das Tagebuch. Aber da ist ja auch ein Unterschied zwischen dem öffentlichen Schreiben und dem Privaten. Und das Private, das muss ja immer da sein. Also dieses Schreiben wird immer da sein. Es ist ja nur jetzt irgendwie dieses Glück gekommen, dass einer gesagt hat, wir unterschreiben jetzt mit dir einen Vertrag und wir geben dir Geld und wir kleiden das Buch schön ein. Und ich denke mir, oh, sind die irre. Also klar, nehme ich jetzt mit, so gut ich kann. Aber wenn ihr irgendwann sagt, jetzt wollen wir dich nicht mehr, dann schreibe ich ja trotzdem weiter, aber eben anders dann. Aber damit kann ich ganz gut, glaube ich, leben, weil ich bin da so, also es klingt auch so abgedroschen, aber ich habe jetzt eigentlich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich schieße jetzt immer einfach nur über diesen Punkt hinaus und das ist ein gutes Gefühl, weil ich dann halt denke, ich habe nicht gedacht, dass ich so weit komme. Das alles, was jetzt hier mir passiert, ist immer nur so eine Sache mehr. Aber das, was ich unbedingt im Leben wollte, dieses Buch schreiben, das habe ich ja jetzt gemacht und das kann mir jetzt einfach niemand mehr nehmen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Art, weiter zu schreiben. Ich meine, der Druck ist natürlich trotzdem da. Auch hier sind wir wieder bei den Widersprüchen. Ich meine, so ein zweites Buch, das ist viel, viel schwieriger zu schreiben, einfach weil man weiß, oh Gott, jetzt hat ja das erste Buch, haben ja jetzt Leuten gefallen und jetzt sollen die natürlich nicht enttäuscht sein, wenn sie das zweite schreiben. Und da schwingt so auch so viel Ego dann mit und das ist furchtbar. Und man versucht dann, oder ich versuche dann einfach wirklich bei mir zu bleiben und mich nicht selbst zu verraten in meinen Überzeugungen. Und wenn ich es dann doch mache, geht's hoffentlich gut.
Jetzt haben wir schon so viel über das Buch gesprochen und schon ein bisschen eingeführt, hoffentlich genug, um die Stelle zu verstehen, die wir uns von Ihnen gewünscht haben, dass Sie sie vorlesen.
Ja, gern.
Sie hatten gesagt, wir können die Stelle nehmen, die wir gerne haben wollten, aber dann müssen wir bitte mindestens einmal sagen, dass das Buch nicht nur traurig ist und auch niemand am Ende stirbt. Und das können wir hiermit bestätigen. Das Buch ist nicht nur traurig und am Ende stirbt niemand. Müssen unsere Hörerinnen und Hörer sonst noch was wissen über die Stelle, um gut mitzukommen?
Also sie ist sehr weit fortgeschritten, aber sie steht eigentlich für sich allein. Und ich finde sie sehr dramatisch. Ich will das jetzt gar nicht ankündigen, aber für mich persönlich hat das, als ich sie dann gestern einmal laut lesen übte zum ersten Mal, habe ich das natürlich auch dann auch gleich wieder alles gefühlt. Also, aber ich lese es einfach mal vor. Es ist ja jetzt nicht furchtbar schrecklich oder dramatisch, aber für mich hat das natürlich eine gewisse Bedeutung. Ich lese vor. Ich hole den Jungen pünktlich aus der Kita ab. An seinem Gesicht erkenne ich, dass es ihm nicht passt. Vielleicht erkenne ich es auch daran, dass er sich vor der Kita-Tür auf den Gehweg wirft und laut sagt, ich will bei Papa schlafen. Sofort dreht sich mir der Magen um. Mausi, du schläfst heute bei mir. Der Junge lässt sich davon nicht beeindrucken. Er will bei Papa schlafen, nicht bei dir. Da stehe ich natürlich nicht schlecht mitten auf dem Gehweg, der Junge mit seinem Hintern auf dem kalten Boden. Mit Mühe bekomme ich ihn wieder aufgesetzt, gehe in die Hocke, streichle ihm einmal überall in sein Gesicht. Die Stimmung kann bei einem Kind schnell kippen. Ich versuche, nicht zu provozieren. Wut wäre jetzt fatal. Nochmal, ich will bei Papa schlafen. Natürlich weiß er, wo sein Vater wohnt. Von der Kita bis zur Wohnung sind es nur ein paar Häuser. Er läuft Richtung Wohnung, er stapft dabei wütend auf den Boden. Jeder Schritt macht deutlich, der Junge will nicht zu mir. Die ausdauernde Kopfkraft, ihn zurückzuhalten, habe ich nicht. Also laufen wir über die Straße. Vor der Haustür versucht er dann reinzukommen. Das Tor ist zu. Bei Papa schlafen, bei Papa schlafen. Meine Geduld, sie fliegt weg. Ich kann noch sehen, wie sie mir freundlich zuwinkt. Der Junge drückt mich schnell zur Seite. Er schubst und fuchtelt mit den Armen. Ich will bei Papa schlafen, Mama. Ich will bei Papa schlafen, nicht bei dir. Ich will bei Papa schlafen. Von der Haustür aus kann man den Balkon sehen. Ich schlage vor, dass wir doch mal zum Balkon gehen können, weil er da immerhin schon mal näher an der Bushaltestelle ist als das Gittertor. Der Sohn ist einverstanden und stapft zum Balkon. Die Hoffnung, je länger das hier dauert, desto schneller vergisst er, was er wollte, löst sich in Luft auf. Vor dem Balkon fängt er schließlich an, nach seinem Vater zu rufen. Nein, es reicht, du schläfst bei mir. Bruno kommt auf den Balkon, versteht nicht, was da gerade los ist. Der Sohn streckt sich weit nach oben zu seinem Vater. Er versucht, den Balkon hochzukommen. Seine kleinen Fingerchen versuchen, die knapp 2 Meter hohe Balkonbrüstung zu erreichen. Was für ein Anblick. Ich denke, mein Kind ist ein theatralisches Kind. Tränen laufen jetzt mein Gesicht runter. Die Theatralik hat er wohl von mir. Bruno hängt über dem Geländer und redet dem Jungen gut zu. Papa, ich will bei dir schlafen. Bruno schaut zu mir. Du schläfst doch aber heute bei deiner Mama. Genug. Ich ziehe an dem Jungen, packe ihn an den Arm. Zu Papa, ruft er, als wäre ich eine Feindin, der er schleunigst entkommen muss. Ich rüttel an ihm. Ich brülle. Du schläfst nicht bei Papa, du schläfst bei mir. Hörst du mich? Bei mir. Die Tränen hören nicht auf zu laufen. Der Junge schaut mir direkt in die verheulten Augen. Er ist irritiert, aber er lässt nicht ab. Ich will bei Papa schlafen. Ich lasse den Jungen los und sacke nun ganz runter auf den Boden. Bruno versucht von oben, den Jungen weiter zu beruhigen. Er besticht ihn mit einem Keks. Einem Keks. Das soll helfen. Es hilft. Der Junge, wie ausgewechselt, steht vor mir und beißt in seinen Keks. Können wir jetzt gehen, frage ich. Der Junge sagt ja. Bruno guckt mich an. Er hat immer noch nicht ganz verstanden, was da gerade passiert ist. Er sagt, tut mir leid. Mehr als nur abwinken kann ich nicht. Ich nehme den Jungen auf den Arm. Wir laufen los zur Bushaltestelle. Du bist schwer geworden. Weil ich so viel gegessen habe? Ja, Mausi. Und werde ich mal ganz groß? Ja. Wie Paul? So groß wie Cousin Paul. Wann denn? Paul ist 12 Jahre alt und du bist fast 4. In 8 Jahren bist du so groß wie der Paul. Wir laufen weiter. Gleich sind wir an der Bushaltestelle. Meine Knie sind weich, aber ich drücke den Sohn ganz fest an mich. Unsere Gesichter sind aneinander geschmiegt. Mama, sagt er. Ja, mein Schatz, jetzt bin ich schon 5 Minuten gewachsen.
Ein Keks. Das kann man sich doch nicht ausdenken. Das kann man sich nicht als Bruno ausdenken in so einem Moment und das kann man sich nicht als Autorin ausdenken.
Ach, Kinder. Ja, also warum habt ihr denn diese Stelle ausgewählt? Weil ihr das also auch dachtet, dass das ein typischer Moment zwischen getrennten Eltern ist und den Konflikten, die sie haben.
Ja, weil diese Momente eben keine sind, die die beiden Eltern komplett steuern können und für die es nur 2 vernünftige Eltern braucht, die sich versprochen haben, nicht mit Gift zu hantieren, weil sie wissen, dass das Kind das Gift abbekommen wird. Und dann läuft der Laden schon, sondern weil es einfach auch die Bedürfnisse eines fast 4-jährigen oder wie auch immer alten Kindes gibt, die in dieser Geschichte vorkommen und die dann so ganz merkwürdige Kapriolen schlagen können.
Ja, es habe ich, also ich kann noch nicht mal sagen, dass ich gehofft habe, dass es das ist, aber es ist spannend für mich zu hören, wie das wirkt oder wie das verstanden werden kann, weil das ist eigentlich ein ganz richtiger Gedanke, dass da zwei Eltern sind oder halt ein Elternpaar ist, dass sich das alles irgendwie baut und vorstellt und macht und denkt, so ist es jetzt richtig. Und dann ja, ist da aber dieses Faktor Kind und dass diese ganze Beziehungsebene überhaupt nicht begreifen kann, so was da jetzt mit ihm passiert. Und das ja, habe ich an so vielen Stellen so deutlich zu spüren bekommen, einfach damals, heute noch.
Dass ich in so einem Pendelmodell ja auch auf eine Weise einfügen muss, von der wir Eltern von Kindern im Pendelmodell oder auch wir ehemaligen Kinder, die wahrscheinlich nicht in einem Pendelmodell groß geworden sind, uns überhaupt nicht vorstellen können.
Ja, das ist nach wie vor meine größte Sorge eigentlich, weil ich das ja eben überhaupt selber gar keinen Erfahrungswert damit habe, weil meine Eltern sich eben erst getrennt haben, als ich längst erwachsen war, über 30. Und das mir deswegen ja ein großes Geheimnis ist, wie, also natürlich teilt sich mein Kind mit und das lächelt und das weint auch mal und das sind so viele Gefühle und ich kann sie aber nicht immer interpretieren, was ja jetzt total toll wäre, als Mutter zu sagen, man hat eine absolute Intuition für sein Kind, aber auch da versagt es mir manchmal. Das fühlt sich wie eine Niederlage an, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das jetzt richtig mache und das, ja, das ist schwierig und man überkommt dieses Gefühl natürlich oder man überwindet das auch immer wieder, aber es ist eine so starke Herausforderung, wie ich sie auch in meinem Leben so noch nicht getroffen habe. Also wirklich dieses Kind durch Situationen durchzunavigieren, von denen ich nicht weiß, wo wir da eigentlich hinwollen. Und aber er folgt mir. Er folgt mir, obwohl ich die Richtung nicht kenne. Und das, ja, das sagt doch auch schon viel über so eine Mutter-Sohn-Beziehung oder halt Eltern-Kind-Beziehung vielleicht aus.
Hm. Haben Sie je mit dem Bruno im wirklichen Leben nochmal über diese Situation gesprochen?
Ja, wir sind wir sind ja wirklich immer im Gespräch darüber, was der Junge wie dann auch gesagt hat oder wie er sich verhalten hat. Wenn wir jetzt wenn wir beide in einer Situation waren, dann telefonieren wir meistens später nochmal oder schicken nochmal Nachrichten hin und her, bauen auch den anderen auf. Also je nachdem, wer ihn dann sozusagen hat. Da wird sich immer rückversichert, dass jetzt alles in Ordnung ist und dann wird angeboten, man kann ja nochmal anrufen oder lass uns doch dann am Sonntag nochmal auf dem Spielplatz treffen. Also da sind wir, glaube ich, schon ein so gutes Team geworden, was uns ironischerweise nicht gelungen ist, als wir ein Paar waren. Wir sind erst richtig gute Eltern geworden, als wir uns getrennt haben. Also das ist jetzt natürlich auch von mir wirklich eine wahnsinnige Behauptung, dass wir richtig gute Eltern sind. Also das, ich meine, wann kann man das von sich behaupten? Aber ja, doch, ich würde schon sagen, dass wir gute Eltern sind, weil wir das irgendwie geschafft haben, dass der uns nicht nur getrennt jetzt als Mutter und Vater sieht, sondern uns so als seine Eltern betrachtet. Und darin sehen wir einfach so viel von dem, was wir versucht haben, irgendwie so erfolgreich. Also es ist ein komisches Lob, dass man sich da ausspricht für eigentlich was ja so normal sein soll, dass man über sein Kind spricht. Aber es ist oft einfach uns auch nicht gelungen. Also wir haben, das klang jetzt wie so ein Märchen, ach toll, und dann reden die auch immer darüber. Wir sind auch heute noch oft genug sauer aufeinander und streiten uns und finden uns auch mal doof und machen das überhaupt nicht gut. Das muss man an der Stelle vielleicht auch wirklich mal so deutlich sagen. Wir sind da beide so am Tauchen manchmal in so einem dunklen Wasser, aber irgendwie schaffen wir es, und dann immer so die Hände noch zu reichen. Und das, doch, ich glaube, das machen wir gut. Wenn ich das wirklich, dieses Eigenlob loswerden darf, finde ich schon.
Das Eigenlob kann ich gut verstehen. Und die Qualität dieses Eigenlobs und die Erleichterung, die damit schwingt, wirklich auch. Diese Stelle, die Sie gerade gelesen haben, steht für mich auch für eine Qualität des Buches, nämlich die, dass es ohne diese ganz großen Brandbeschleuniger auskommen, die man sich in solchen Konstellationen ja eben auch vorstellen kann. Wir hatten es jetzt gerade davon, dass die Eltern mit Gift hantieren, dass sie versuchen, das andere Elternteil oder den Sohn gegen, oder wie formuliert man das? Sich gegeneinander auszuspielen, zu versuchen, den Sohn auf die eigene Seite zu ziehen, gegen den anderen, die andere zu vereinnahmen. Es könnte jemand ernstlich krank werden von den dreien. Es könnte jemand mit einem neuen Partner, einer neuen Partnerin, vielleicht sogar nicht nur mit Kinderlosen auftauchen und eben auch nicht nur den neuen Partner, die neue Partnerin in dem Teil des eigenen Lebens behalten wollen, in dem der Sohn gerade sich nicht aufhält. Das alles könnte klappen oder nicht klappen. Es könnte Eifersucht geben und Verlustängste könnten geschürt werden und so weiter. Also da wäre noch ganz viel Zündstoff drin. Aber das Buch kommt ohne diesen Zündstoff aus und hat dadurch den Blick auf diese Kleinigkeiten, die schon hitzig genug sind oder packend genug und auch existenziell genug. Ist das wohl überlegt sortiert oder ist das einigermaßen glücklich dann ebenso erlebt?
Also ich würde jetzt spontan an eine Stelle denken, da sind sie dann im Urlaub bei der Ex-Schwiegermutter. Und da ist auch, sind so, da nimmt man sich dann vor, ne, dass alles gut geht und man sich sehr zurücknimmt. Und dann ist aber schon diese erste Frage, wie schlafen wir eigentlich in diesem Haus der Ex-Schwiegermutter, in dem wir immer in diesem Zimmer über der Garage geschlafen haben. Und es braucht da auch hier, ähnlich wie mit dem Kleiderschrank, vielleicht meiner Meinung nach überhaupt nicht viel, diese Frage, okay, getrennte Zimmer, und entscheidet der Junge das jetzt selber, wo der dann da schläft? Und ich meine, da sind wir gerade mal ein paar Wochen getrennt gewesen, waren ja eigentlich noch in diesem Modus, wir schlafen alle zusammen in einem Bett. Und das, aber diese, das sind so diese ersten Züge, die mich so durchfahren haben, vor denen ich so Angst hatte, dass das passiert oder wie das sein kann, oder wo ich dann gemerkt habe, das schüttelt mich jetzt hier richtig, weil der wissen will, ob jetzt der Junge selber entscheiden soll, in welchem Gästezimmer er jetzt schläft. Und ja, da ist eine Tiefe drunter, die ich dann einfach hoffe, dass die rüberkommt. Ob das dann funktioniert, das weiß ich dann nicht. Also ich habe auch an anderer Stelle entschieden, zum Beispiel, da streiten sie sich gerade. Und dann sagt einer, das ist mein Sohn. Und dann sagt der andere, ja, aber auch, das ist auch mein Sohn. Ich kann das jetzt, weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie diese beiden Sätze genau formuliert sind. Aber jedenfalls, ich habe darauf verzichtet, dann im Dialog zu schreiben, wer das jetzt sagt. Wer von den beiden? Und das hat meine Lektorin auch erstmal angestrichen. Also wer sagt das denn jetzt? Sie oder er? Und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist mir nur so eigentlich fast versehentlich passiert. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist genau richtig, dass man das jetzt nicht weiß, wer welchen Satz jetzt in diesem Moment sagt. Weil das können beide sein und jeweils zum anderen. Und das fand ich dann irgendwie spannend. Und wenn man sich darauf so ein bisschen einlässt, eben auf solche Stellen, dann findet man da, glaube ich, recht viel von.
Ein dritter Grund, genau die Stelle zu nehmen zum Vorlesen, war auch, weil sie so ein bisschen den Ton schon zeigt. Also es ist ja nicht nur dramatisch, es ist auch an einigen Stellen wahnsinnig lustig geschrieben. Und ich habe mich gefragt dabei, weil es für mich so ein Buch über Scheitern auch ist, also Scheitern von diesen Beziehungen, von diesen Lebensmodellen, die man sich irgendwie ausgemalt hat. Wie schreibt man lustig über das Scheitern? Also es ist ja ein sehr großer Ton der Selbstironie mit dabei. Also auch schon die Stelle mit der, ich habe ein theatralisches Kind, die Theatralik hatte von mir. Das ist ja sehr viel Selbstironie, die diese Ich-Erzählerin da rüberbringt. Wie findet man da den Ton bei so einem sehr ernsten Thema?
Ja, also ich glaube da, also da, ich bin wirklich, wirklich überzeugt, dass ein auch noch so tragischer Moment irgendwie ja auch etwas Komisches bereithält. Also es geht nicht anders. Es ist, wann immer ich mich in so Situationen befinde, in denen wirklich die Welt untergeht, alles ist schlecht, aber dann kommt da irgendeine Sache, die einfach witzig ist. Und auch hier wieder das sich bewusst machen und auch das mit reinzunehmen und das zuzulassen, weil ich, und hier sind wir wieder bei den Widersprüchen, einerseits ein total fröhlicher Mensch bin und andererseits aber auch sehr viel Traurigkeit in mir trage. Und es ist naheliegend, dass das dann sich auch in meinen Texten irgendwie widerspiegelt.
Es gibt noch ein großes Thema in dem Buch, zumindest für mich ein großes Thema, von dem wir es auch schon kurz hatten. Der DDR-Hintergrund der Geschichte, also die Ausreiseanträge der Eltern, der Umzug in den Westen, sobald die Grenze offen war. Und für mich gehört auch noch der Umstand dazu, dass sich in Bruno und Judith zwei gefunden haben mit Herkunftsfamilien aus West und Ost. Kommt nur mir als Wessi das Thema groß und wichtig vor oder auch euch? Maria kommt aus Brandenburg.
Ah ja, schön. Also ich bin mir meiner Ostigkeit sehr bewusst. Also das, also was welche Frauen mich da geprägt haben in meinem Leben, meine Großmutter und meine Mutter und ich bin auch, also ich bin jetzt 36 Jahre alt und bin ja dieses Nachwendekind und dieser Suche, wer ich bin, wo ich herkomme und wo es mich deswegen vielleicht hintreibt, das geistert total in mir. Und ich finde gerade diese, weil ich eben als dieses ostdeutsch geprägte Kind so im Westen groß geworden bin und mir selbst da schon so die bizarren Sachen aufgefallen sind, später natürlich noch viel deutlicher, aber das sind so eigenartige Unterschiede, die ich da festgestellt habe, die ich einfach da drauf schiebe.
Was zum Beispiel, was waren das so für Unterschiede?
Also ich glaube schon, dass zum Beispiel auch meine Eltern, also mein Vater, der ja eben auch viel arbeitslos war und der sehr viel Hausarbeit oder Kinderbetreuung übernommen hat und meine Mutter sehr viel gearbeitet hat. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich, wenn ich jetzt so Artikel oder so drüber lese, so dass das etwas sehr typisch Ost sein könnte. Wenn ich meiner Mutter heute sage, Mama, ich finde, du hast ein feministisches Leben geführt oder du führst ein feministisches Leben, dann guckt die mich an, was? Was redest denn du da? Die kann das überhaupt nicht begreifen, was ich da mit meine. Aber das hat sie und meine Großmutter auch. Und das soll nicht heißen, dass jetzt eine Frau im Westen das nicht konnte. Aber in dem Fall ist es eben an diesem Beispiel Bruno mit einer, der aus einer Familie eben kommt, wo der Vater erstmal bis zu einem gewissen Punkt das Geld verdient hat. Also sie war dann, also das so und diese Unterschiede. Also ist es vielleicht auch, ja. Also vielleicht bewege ich mich da auch auf dünnem Eis, weil diese Frauen gab es im Westen natürlich auch. Aber in meiner Wahrnehmung oder in meiner Erfahrung, ja, ist das erstmal so nicht vorgekommen. Würdet ihr jetzt sofort aufschreien und kriegt ihr einen Herzkasper, wenn ich das sage?
Nee, durchaus nicht.
Also bei mir ist es im Gegenteil sogar so, es gibt diese eine Charakterisierung der Mutter der Erzählerin mit drei Sätzen, die gehen: Meine Mutter konnte immer gut alleine, sie hatte nie einen Mann, weil sie ihn brauchte, immer nur einen, den sie wollte. Und das ist was, was man natürlich mit diesen drei Sätzen kann man eine Figur entstehen lassen, die sowohl in der DDR wie auch in der Bundesrepublik groß geworden sein könnte, aber es wäre eine völlig andere Figur. Wisst ihr, was ich meine?
Ich glaube, also für mich gerade das, was Sie gerade gesagt haben, in diesen Gesprächen mit diesen DDR-Frauen oder also mit unseren DDR-Müttern und Großmüttern, wenn man denen dann sagt, ihr seid schon ganz schön feministisch gewesen, dass sie das komplett ablehnen, weil sie das überhaupt nicht so wahrnehmen, weil es für sie dann doch irgendwie selbstverständlicher war. Und ich habe mich für einige Recherchen länger damit auseinandergesetzt, dass es dann es gibt so einen seltsamen, so ein Widerspruch da drin, dass zum einen in der DDR-Literatur, also Irmtraut Morgner beispielsweise, die ja dann Romane darüber geschrieben hat, über Frauen und die natürlich irgendwie werktätig waren, aber dann alleinerziehend und dann hilft der neue Freund auch nicht mit im Haushalt. Also, dass es diese Probleme trotzdem gab, aber dass es eine grundlegende andere Auffassung davon gab, wie so eine Beziehung sein sollte. Also auch bei mir würde ich eher sagen, dass mein Vater mit im Haushalt hilft, war immer völlig normal gewesen. Und da gibt es heute ja jede Menge Modelle, wo das auch völlig normal ist, aber der Punkt, dass Frauen selbstverständlich arbeiten gegangen sind, ist, glaube ich, so einer, der dann doch öfter in der DDR vorkam als in der Bundesrepublik. Wahrscheinlich auch schon in der Verfassung halt mit hinterlegt, mit die Pflicht zu arbeiten. Das ist ja, der Staat war ja darauf auch gegründet.
Ja, weil wenn man, also auch meine Mutter, die, als ich mit dem Kleinen da erstmal hantierte und ich war ja da in diesem ersten Elternjahr mit 9 Monate stillen und habe da in, was ich da alles recherchiert habe, was ich da alles gemacht habe, meine Mutter hat das, was du alles machst für den Jungen. So, die hat mich nach, weiß ich nicht, einer Woche abgestillt oder so und dann war ich halt in der Krippe und meine Mutter hat als Krankenschwester im Schichtmodell gearbeitet und das, aber sie ist deswegen in keinster Weise mir jetzt nur als diese arbeitende Mutter in Erinnerung überhaupt nicht, sondern als so eine richtige Powerfrau einfach. Ich finde das toll, finde das, also ich kann mich da total drin sehen. Auch meine Eltern haben irgendwie ja um uns nicht so viel, also es ging so viel um uns, aber sie haben das nicht so wirken lassen, als wäre es so. Die sind auch mal alleine in Urlaub gefahren und haben uns zu den Großeltern gegeben. Und heute lese ich da Internetartikel, wie sich Mütter rechtfertigen, weil sie mal 5 Tage oder ein Wochenende mit ihren Freundinnen irgendwo hinfahren. Ist ja auch verrückt, oder? Also ja, aber vielleicht ist das Arbeiten da wirklich ein Unterschied, weil ja, meine Mutter war eben nicht diese Mutter, die da die ersten 5 Jahre meines Lebens alles für mich gemacht hat, jetzt was diese pflegerische Teil oder so angeht, sondern die hat eben auch gearbeitet und die hat trotzdem gekocht und dann in der Schule später stand dann da der Teller mit dem Essen für die Mikrowelle und da klebte ein Zettel drauf, ich liebe euch über alles und den haben wir da erstmal dann uns das warm gemacht und gewartet, dass sie von der Arbeit nach Hause gekommen ist. So, also was sie da halt geleistet hat, finde ich total krass. Also die hatten ja da ihre finanziellen Nöte und haben uns da versucht, liebevoll durchzukriegen und haben es abends dann auch nochmal geschafft zu fragen, wie geht's dem Herzen? So, also die Leistung meiner Eltern bewerte ich als so immens hoch. Also wirklich, das ist auch erst etwas, was mir durch die Bücher so richtig bewusst geworden ist eigentlich, was die da eigentlich geleistet haben. Mit so 2 kleinen Kindern einfach mal ab in Westen, alles zurückgelassen und das gewagt haben mit uns, mit Mitte 20.
Gleichzeitig, wenn ich mir das Buch nochmal so vor Augen rufe, ist es irgendwie auch zwischen diesen beiden Frauenfiguren so ein Abstand dann schon. Also die Mutter ist ja eine wahnsinnige Pragmatikerin auch in diesem Ganzen, auch wie sie dann das alles hinnimmt und dann ist halt die Trennung, naja, irgendwie kriegst du das schon hin. Und die Ich-Erzählerin kam mir manchmal so ein bisschen wie so ein weibliches Pendant zu so Woody Allens Großstadtneurotikerin oder als Großstadtneurotiker vor oder so ein bisschen Bridget Jones auch, also so irgendwie tapsig und irgendwie auch viel zu sehr manchmal in ihrem Kopf. So dass man, also ich hatte teilweise so einen Impuls, dass man diese Figur gerne schütteln wollte, weil sie ein bisschen anstrengend war. mit so, jetzt mach doch mal.
Bin ich auch. Es ist, ja, das ist schlimm, ja.
Und ich habe mich gefragt, wie macht man das? Wie macht man eine moderne Frauenfigur? Was spielt da alles mit hinein heutzutage eigentlich?
Also ich möchte mich auch regelmäßig schütteln und empfinde mich selbst als anstrengend. Das ist furchtbar. Aber ich glaube, dieser Versuch, und dazu muss man eben auch diese Geschichte auch verstehen, dass dieses Kind ein ungeplantes Kind war, dass ich damals beruflich überhaupt nicht vorankam und vor allem nach allen Seiten hin abhängig war von dem Vater meines Kindes, vom Arbeitsamt. Das war für mich eine totale Befreiung an diesem, oder halt so wichtig in meinem Leben an diesen Punkt zu kommen, ich muss hier für mich selbst sorgen können und für mein Kind. Also das ist ja eine dieser Erkenntnisse, die ich ja dann gewinne, wenn ich mich für das Kind entscheide, dass ich das hinbekommen muss. Und das ist vielleicht da sind wir auch wieder diesem einen Mann haben, weil man ihn will und nicht, weil man ihn braucht. Das finde ich ist schon etwas sehr Modernes oder zumindest hoffe ich, dass das mir heute viel mehr möglich gemacht werden kann, als es jetzt vielleicht damals der Fall oder an vielen anderen Stellen in der Geschichte der Fall eben war. Aber da würde ich wirklich sagen, da begreife ich mich als modern, indem ich sage, ich überlasse dieses Kind auch in getrennter Erziehung und halte mich nicht an dem Kind fest, sondern sieh zu, dass an den Tagen, an denen der Sohn nicht da ist, mir es gut geht und ich im Leben vorankomme. So, Und das wünsche ich mir ja auch, dass das Leserinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, dass das vielleicht auch ein bisschen Licht schenkt, dass man das sein kann. Man muss nicht verbittern und man muss aber auch nicht an diesem Kind dann hängen so und das instrumentalisieren. So, das ist vielleicht sehr modern, dass die abwesende Mutter eben aus meinen Gründen, anderen Gründen als meine Mutter durch die Arbeit, dass das wohl etwas ist, was jetzt, ja, was passiert wird so in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Menschen werden sich trennen und dann werden sie getrennt erziehen und jeder ist da für sich selbst verantwortlich.
Manchmal fragen wir auch, wie es den Herzen so geht, heißt es an einer Stelle. Das habe ich auch sehr modern gelesen, muss ich sagen. Was heißt denn das und wie geht das und wie kann das gut gehen?
Ja, das haben wir auch nicht sofort gekonnt. Also das war ja auch immer meine größte Angst, ja, wenn der jetzt eine neue Frau hat. Und dann ist da eine Bonusmutter, die so einen starken und auch so einen alltäglichen Platz im Leben meines Kindes einnehmen wird. Das waren furchtbare Ängste, die ich da ausgestanden habe. Eifersucht, alles Irrationales, alles hässliche Gefühle, die da so zusammenkamen. Und aber auch hier wieder das zu überwinden, das aber auch in erster Linie auch diese Angst anzuerkennen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier wirklich Angst, dass da eine Frau kommt, die vielleicht toller ist als ich oder anders ist als ich und dann mir was wegnimmt vielleicht, was doch eigentlich mir gehört. Und aus diesem Gedanken heraus, nee, mir wird da gar nichts weggenommen, weil die Beziehung zu meinem Kind ist so stark, dieses Band ist so stark, dass das kann gar nicht gefährdet werden. Das ist, und deswegen kann ich das heute wirklich sogar noch ganz anders sehen, dass ich so dankbar bin, wenn je mehr schöne Beziehungen mein Kind haben kann zu Menschen, die sich um ihn dann bemühen. Und dann frage ich meinen Ex-Freund sehr gerne, wie es seinem Herzen so geht, weil der soll auch glücklich sein. Und das Bild fügt sich dann oder es formt sich dann. Dann sind wir halt eine sehr, irgendwie auf eine Weise eine sehr unkonventionelle Familie oder eben auch eine sehr typische Familie. Das ist, ja, wie man das betrachten möchte. Aber leicht ist es auch nicht. Also als ich gerade als wir so beide in dieses Dating-Leben so langsam raus sind, das ist eigenartig, weil durch dieses Kind, ich meine, das sage ich ja auch immer wieder, wenn man sich trennt, man muss sich am nächsten Tag nicht wiedersehen, außer man hat ein Kind oder spielt zusammen in der Band. Und plötzlich teilt man sich aber immer noch so einen Kalender mit so einem Menschen. Und da stehen dann da alle möglichen Sachen drin und das ist völlig verrückt. Das können wir so nennen, das ist völlig verrückte Situation, in der man da plötzlich steckt mit so einem Menschen, mit dem man eigentlich jetzt auch fremd sein könnte.
Das ist wahr. Und dessen Nähe und dessen Einfluss und auch dessen Möglichkeiten, das eigene Leben und auch die Pläne mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin dann in irgendeiner Weise zu durchkreuzen, gewollt, ungewollt, die muss dann dieser neue Partner oder die neue Partnerin auch erstmal hinnehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, die andere Seite sieht natürlich auch so aus, ja, diese neue Partner oder diese neue Partnerin, genau, die muss sich ja auch mit mir irgendwie auseinandersetzen. Und da habe ich natürlich die Rolle, ich bin die Mutter des Kindes und das ist bestimmt auch schwer. Oder halt umgekehrt der Vater des Kindes, was das halt für starke Figuren im Leben eines neuen Partners sind. Das ist, da muss man, ja, auch hier wahrscheinlich dann an einem gewissen Punkt auch viel Ego zurückstrecken oder aber eben im besten Fall lernt man diese Personen auch kennen und selber lieben und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Es geht auch nicht immer, es ist ja auch also völlig in Ordnung. Ich meine, manche Familien befinden sich in der Situation, dass wegen eines anderen Partners vielleicht die Familie aufgelöst wurde. Naja, na, da soll man dann mal sich bei der Übergabe oder an Weihnachten hübsch zusammensetzen. Das ist auch schwierig. Das braucht vielleicht noch mal ein paar Jahre mehr, da diese Verletzung und all das. Also das, da ist ja alles möglich an Schwierigkeiten, die es zu überwinden gibt. So, also das kann ich dann auch verstehen, dass man da dann nicht so leicht sagen kann, oh, naja, dann sind wir jetzt hier alle Freunde und glücklich und ja, jede Familie ist halt auf ihre eigene Art und Weise eben einfach bescheuert. Also das ist dann Das darf dann auch okay sein.
Das war ganz knapp vor Tolstoi.
Ich wollte gerade sagen, ja. Wir haben hier knapp ein Tolstoi-Zitat umgewandelt.
Ich muss mit noch einem Zitat kommen. Das geht: Wohin trägt es ein Kind, das von seinen Eltern in erster Linie geliebt und nicht erzogen wird? Ja, wohin denn?
Ja, weit. Das trägt einen, das macht einen, glaube ich, also mich hat das sehr mutig gemacht im Leben. Eben auch dieses Gefühl zu haben, genug irgendwie mitgepackt zu bekommen in meinem Rucksack, dass so wie ich bin, richtig bin, dass, oder so wie ich richtig, jetzt ist es ein komplizierter Satz, dass so wie ich bin, dass es richtig ist. Und das hat mich an vielen Stellen, glaube ich, sehr mutig gemacht und mir auch die Angst genommen, dass ich jetzt eine bestimmte Krise nicht durchstehen kann und dann da einfach das gemacht habe und irgendwie darin funktionieren konnte. So, das, ja, wer weiß, was, also wie es hätte dann auch für mich anders laufen können, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da was mitbekommen, was mich stark gemacht hat.
Mhm. Vielleicht können wir ja eines Tages ein weiteres Buch lesen, wohin es dieses eine Kind, von dem wir jetzt schon viel gehört haben, trägt. Aufrappeln von Judith Posnan ist bei Dumont erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Jetzt ist wieder Rätselzeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier kommt Tilman Spregelsens Literaturrätsel für den Mai 2023. Wie immer müssen Sie einfach nur zuhören, wenn Maria gleich vorliest, was eine Figur aus einem bekannten Werk so mitbekommt. Aber Vorsicht, das ist eine Nebenfigur und Ihre Sicht auf das große Ganze könnte eingeschränkt sein. Wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
In der April-Folge hörten Sie eine Figur, die das ganze Buch über nichts sagt. Wie soll sie auch? Es ist der lesende Klosterschüler, also eine Holzplastik aus Sansibar oder Der letzte Grund von Alfred Andersch. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von Ivan Schmeljows Roman Der toten Sonne aus der hinreißenden anderen Bibliothek, der wir gar nicht genug danken können, und gewonnen hat Markus Klüners aus Meerbusch. Herzlichen Glückwunsch.
Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom Mai 2023 gehen?
Hallo? Hört mich jemand? Wahrscheinlich nicht. Hier oben ist ja sonst keiner. Wolken, der Sturm, mein Regenschirm natürlich, aber der spricht ja nicht. Eigentlich ist mir das ganz recht so, wer weiß, wo es mich hinweht. Ich bin gespannt und ich vermisse niemanden, den ich zurückgelassen habe. Es geht mir gut, sowieso, aber auch wenn ich an die anderen denke. Der, der sich zu Tode gehungert hat, die Verbrannte, der ohne Daumen, die Jungs im Tintenfass, all diese Geschichten. Sollte ich Mitleid mit ihnen haben? Ach nein, sie gehen mich nichts an. Als ich hörte, dass der Kerl, der mit einem Stock immer auf alles eingedroschen hat, von einem Hund angefallen wurde, der sich das nicht mehr gefallen lassen wollte, da musste ich lächeln. Die Katzen tun mir leid, die noch immer um die Verbrannte weinen, als mich der Wind gepackt hat und der, der ins Wasser gefallen ist, als er mir hinterhergeschaut hat. Sehnsüchtig hat er geschaut, als wollte er mir hinterher. Hört mich jemand? Mir geht es gut.
Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie es erkannt oder einen Verdacht, den Sie nur noch schnell am Bücherschrank erhärten müssen? Dann rufen Sie einfach die Seite www.faz.net/literaturrätsel, Rätsel mit AE, auf und tragen Sie dort bis zum 6. Juni 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Unter den richtigen Einsendungen zum Literaturrätsel aus dem Mai 2023 verlosen wir ein Exemplar der, so der Untertitel, Erzählung vom Abschied aus Europa, namens Hinter dem Wendekreis von Andrzej Bobkowski. Eine Sammlung von Erzählungen und Reiseberichten vor allem aus den 40er Jahren, die Bobkowski in Frankreich und dann in Südamerika erlebt. Ebenfalls aus der hochgeschätzten anderen Bibliothek.
Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 25. Juni hören.
bücher-podcast@faz.de, Bücher auch hier mit UE. Sie kennen unsere E-Mail-Adresse. Schicken Sie gern Anregungen, Kritik und Lob für uns und die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingendey. Bei Instagram finden Sie uns auch als @fazbücher, auch hier mit UE.
In der kommenden Folge begrüßt Sie wieder Paul Ingendey. Diese Folge wurde wie immer produziert von David Brucklacher und Kevin Gremmel. Danke euch. Uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es wieder in der Folge vom 25. Juni zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.